Herzlich willkommen zum Focus on DevOps Podcast und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wir sind nach wie vor oder je nachdem, wann wir das als erstes ausstrahlen, live und in Farbe auf den Container Days und mir gegenüber sitzt Volkmar.
Ja, hallo Enrico. Du hast ja vorhin gesagt, wir strahlen es vermutlich nicht chronologisch auf. Das ist die zweite Folge, die wir gerade aufnehmen. So, jetzt wissen alle Zuhörer, wie wir das rausbringen. Ja, moin. Wir sind wieder hier sind zum ersten Mal hier in diesen leicht gruseligen Gemäuern hier.
Also es hat einen Industrieflair. Wer da nochmal irgendwo auf Social Media findet, ihr bestimmt ein Foto noch von uns. Wir haben vergessen, eins mit Marvin zu machen, richtig?
Und ich habe gesagt, wir müssen es zum Anfang anmachen. Haben wir nie gemacht.
Machen wir dann gleich nochmal am Stand. Ja,
wir haben auch gerade kein Foto gemacht.
Aber warte mal, wir machen das jetzt gleich.
Wir machen jetzt gleich ein Foto.
Wir machen das
dann
quasi
hören die Zuschauer, das ist ja quasi fast wie Fernsehübertragung. Machst du oder?
Ich mach das hier so, Volki, du musst noch mit raus.
Warte.
Ah, ist das schön. So, jetzt haben wir direkt ein Foto gemacht.
Super gut.
Wer das letzte Mal auf irgendeiner der Konferenzepisoden mit dabei war, der wird wissen, wir haben so einen Stammgast, wenn es darum geht, News aufzunehmen. Irgendwie hat sich das ergeben.
Ja, ich wohne da jetzt.
Ja, also.
Ich bin Bernd der Igel und ich wohne jetzt hier. Oder ja. Mario. Hi.
Mario mit den News. Wir bräuchten noch einen extra Jingle, dann können wir für dich eine Kategorie draus
machen.
Mario, Container Days.
Ja.
Bist du gut hergekommen?
Ja, ich hatte einen Chauffeur.
Wie, was?
Ja. Yeah,
Fahrgemeinschaft,
ja,
oder was?
Ja, Fahrgemeinschaft. Richtig cool.
Ich war ein bisschen entsetzt, dass dein Wurf ist nicht dabei.
Ja, der war letztes Jahr, war es halt irgendwie schon mit knapp 1000 Leuten, war halt schon irgendwie viel. Und ja. Dieses Jahr haben wir irgendwie gefühlt noch weniger Platz an der Booth. Und deswegen habe ich gesagt, so, ich erspare ihm das. Und je länger wir auf dem Land wohnen, umso weniger mag der Menschen Mengen.
Geht's dir geht auch
nicht,
so?
Geht nicht nur dem
Motor, ja, mir brauche. Sowieso. Also ich, aber ich mache das trotzdem aus Liebe.
Ja, so. Und für die anderen.
Was auch immer.
Weil sonst sehe ich ja, Volkmar und Enrico sehe ich ja sonst immer nur in Teams.
Oder Google.
Das ist oder schöner, Zoom. Da sehe ich sie besser.
Ist das so?
Ja. Aber das Thema hatten wir auch schon.
Weiß ich nicht. Guck mal, du hast doch auch so ein Apfelgerät, da ist das doch mittlerweile auch
alles.
Das
ist doch alles egal.
Ja, ich ist doch mich,
eigentlich egal.
Ich schäme mich auch dafür.
Selbst mit ICQ wird es noch geben.
Ich glaube am besten...
Genau, News. ICQ gibt es nicht mehr.
Oh, das wurde abgeschaltet, oder?
Ja. Im Juni.
1745050001.
31986829.
1081718888.
So, wenn ihr eure ICQ-Nummer auch noch wisst, dann schickt uns die gerne an podcast@sva.de. Es ist also wirklich, dass man diese ICQ-Nummer noch auswendig, ich finde das, ja. Das wir sind alle irgendwie ähnliches Baujahr, habe ich das Gefühl.
Ja,
sind alle
ja ICQ. Sind wir. Absolut.
Gibt es MSN absolut. Noch?
Nee, MSN ist vorher schon gestorben, weit vorher.
Ja. Den Yahoo Messenger? Wart ihr bei Yahoo viel drin?
Das Witzige ist, bei uns war alles ICQ, aber es gab dann immer so ein paar Leute, die dann das andere hatten. Und dann warst du in den anderen Messenger mit drin.
Ah, ich weiß noch irgendwann.
Ich hatte, Trillion? Trillion hat das irgendwie. Oder Pitkin. Ja, Pitkin ja. Auf Linux war Pitkin.
Ja.
Da konntest du mehrere Messenger.
Stimmt, das hatte
und
ich auch.
Und ich hatte alle.
Trillium, genau.
Ja. Ja, das war toll. Und ich hatte irgendwann, das war mega. Das war mein erstes so halb Smartphone-mäßiges. Das gab's irgendwie bei 1&1 mit einem Vertrag. Ogo hieß es. Das war so ein, das hast du aufgeklappt. Dann war das wie so ein kleiner Minicomputer und da gab's dann ICQ und MSN und es war so abgefahren, dass ich unterwegs solche Sachen schreiben konnte. Stimmt. Und dass dann Leute natürlich nur vor dem Computer sitzen konnten und ich konnte dann sagen, ja, ich bin gerade unterwegs. Und ich so, was, wie machst du denn das?
Das ist krass.
Zauberei.
Damals, man hat den Abend vor dem Computer verbracht, damit man mit den anderen Leuten kommunizieren muss. Ich mir ja mal überlegen. Das ist nicht echt.
Wie, ihr bringt den Abend jetzt nicht vor, kommt...
Ja, ich hätte gesagt, back to topic. Wir sind in der News-Episode. Wir haben uns gerade ad hoc mit Mario zusammengesetzt. Wir haben eine pickepackevolle Liste. Und man muss da nun mal sagen, also für mich das allergrößte, Kubernetes 1.31 steht vor der Tür. Ich erinnere mich noch, als wäre es gestern, als Ingress noch nicht stable war. Und da, aber jetzt sind wir 1.31, das ist...
Alles ist stable quasi, alles. Das nennt sich übrigens Ellie. Who the fuck is Ellie? Genau, mit einem kleinen Wuff.
Wobei ich mich auch frage, wird das unendlich so weitergehen oder gibt es eine Roadmap für Kubernetes 2.x?
Es wird kein Kubernetes 2.x geben.
Warum nicht?
Glaube ich nicht. Also das Einzige, was irgendwann mal in der Diskussion war, und ich glaube, das war in Paris. In Paris wurde darüber gesprochen, ob man das 1 einfach killt und einfach nur noch die Minor quasi zum Major umdingelt und das 1 einfach vorne sterben lässt. Weil es macht halt irgendwie keinen Sinn. Es wird nie eine Major-Version geben.
Aber vielleicht könnte man die 2 dann, wenn alles fertig ist. Wenn alles fertig ist, alles ist stable, es gibt nichts Neues mehr, es gibt keine Innovation mehr, es ist alles so, wie es sein soll. Wir erleben unseren feuchten Traum und brauchen nicht mehr irgendwas umbauen oder keine Ahnung. Wir haben die Lösung und das ist die Antwort auf alles. Und dann ist es Kubernetes 2.
Nein.
Oder NG.
NG kommt dann danach. Ne? Das ist dann, wenn es archiviert wird, oh hey, ob das mal passiert? Ja, bestimmt. Irgendwann kommt das Neue danach, ne?
Ja. Naja, aber wie gesagt, die Diskussion gibt es tatsächlich, die 1 einfach.
Ja.
Wie, das hat, Grafana und Prometheus haben das, glaube ich, gemacht. Die haben, glaube ich, diese Vorversionsnummer gekickt. Da gibt es jetzt nur noch diese Major-Minor-Switch. Und ich glaube, dass. Also, die Diskussion ist aktuell in der Community da. Also, ich habe letztens irgendwie einen GitHub-Issue dazu gesehen.
Mhm. Ja. Ja, dann back to topic, up in the news. Kubernetes 1.31 ist frisch raus. Die ersten Installationen habe ich schon gesehen und ich bin so, also ich habe ein Lieblingsfeature. Habt ihr auch ein Lieblingsfeature?
Diesmal, ja, gut, vermutlich deins finde ich auch nicht schlecht, wobei ich da noch ein bisschen drüber nachdenken muss drauf, aber ja, tatsächlich würde es wahrscheinlich in die Richtung gehen. Also die Alpha-Features sind ja dann eh so ein bisschen die neue Innovation und Entschuldigung, da habe ich es jetzt schon gesagt, das ist ein Alpha-Feature. Ja. Genau. Nee, da springe ich mit auf, du. Dann brauche ich nicht so viel erzählen.
Ja, ich habe gerade vor 2 Wochen war ich mit einem Kunden unterwegs und die hatten, die machen so Java-Dinge. Und als Teil dieser Java-Dinge haben die eine ganze Menge an Dateien, die irgendwie dann doch shared sind. Einfach aufgrund dessen, wie es mal ursprünglich gebaut war. Da gab es halt irgendwie einen Server und dann liefen mehrere Services da drauf und die haben sich einfach in einem Directory Dinge geshared. So, das jetzt zu Kubernetes zu übersetzen, würde entweder bedeuten, man refactort das Ganze und macht es halt nochmal richtig. So und baut dann halt einzelne Sachen daraus. Man könnte jetzt auch sagen, alles, was geshared ist, kommt einfach ins Image mit rein und dann hat einfach jedes Image automatisch irgendwie 2-3 Gigabyte an zusätzlichen Dingen, die es dann eventuell irgendwann bräuchte. Und der Workaround war halt, naja, gut, dann bauen wir halt ein Persistent Volume und tanken das da rein, einen Initializer-Pod, der das dann irgendwie mal rüber kopiert. Ist aber auch so, wo ich denke, so, so mittel. Da hast du gleich wieder das Problem, wenn du jetzt mehrere darauf zugreifend haben willst, dann brauchst du irgendwie eine Storage-Klasse, die am besten Read-Write-Many beziehungsweise Read-Only-Many in dem Fall braucht. Heißt, du brauchst einen filebasierten Storage. Das ist alles irgendwie einigermaßen müßig. Und da ist jetzt ein neues Feature, was bei den Volumes mit drin ist. Da kann nämlich jetzt auch als Quelle ein Image genommen werden. Das hätte man dann direkt so machen können. Also beziehungsweise kann der Kunde jetzt dann auf 1.31 so tun, wenn denn der Kunde des Kunden auch ein Cluster hätte, der 1.31 wäre, was aktuell noch nicht so ist. Also irgendwann in Zukunft können die dann einfach ihre zusätzlichen Artefakte in ein Image tun und man kann dann als Quelle für ein Volume einfach ein Image nehmen, was dann read-only ist und damit dann einfach Artefakte damit reinbringen. Und das finde ich schon cool, weil jetzt ist das, was der Kunde da mit Java gemacht hat, vielleicht nicht so die optimalste Art und Weise, das zu verpacken. Aber gerade wenn wir so an die neuen Artefakttypen denken, die so aus der KI kommen, und das fällt mir jetzt erst ein, wir müssen da gleich nochmal einen Schwung zu machen zu dem, was Mario, du letztes Jahr gemacht hast. Aber gerade KI-Modelle, die sind ja vielleicht dann das Artefakt, was da so mit relevant wird, die dann geändert werden, wo sich dann aber vielleicht nicht zwangsläufig das Programm ändert, was das ausliefert, sondern einfach nur ein neuer Artefakttyp kommt mit dazu und dann kommt das als Volume mit dazu und dann shippe ich das einfach als Image in meine Registry und das binde ich dann ein und das kann ich dann mounten. Das finde ich, tipptopp, da brauche ich nicht einen komplexen Storage-Kram für. Das kann ich dann einfach in meine Registry tun. Das ist dann auf meinen Nodes verfügbar. Die laden das runter, da passieren Dinge, das wird gecached, das ist toll. Da freue ich mich mega drauf. Das, oder? Also, du lachst, aber ich freue mich da wirklich.
Das springt, der Funke springt über.
Du hast auch Bock überzeugt. jetzt schon Images als Volume Source zu nutzen, oder?
Total Bock, ja. Ich überlege tatsächlich, ob das im Kontext von KubeWord vielleicht nochmal irgendwas macht, weil auch da werden ja im Grunde halt die Maschinen, also Images,
oh ja,
halt auch in die Richtung halt geschoben. Da gibt es eine Lösung für, die gibt es ja halt natürlich, diesen Data Importer, aber ich könnte mir vorstellen, dass das zum Beispiel halt die Sache ein bisschen abkürzt. Ne?
So als Base-Image.
Ja, so als
Base-VM-Image.
Genau. Ja. Dann brauchst du halt nicht mehr in irgendwelche PVCs importieren, sondern du kannst es dann halt direkt von einer Registry konsumieren. Das ist, finde ich, schon ziemlich geil. Also da in die Richtung und das, was du gesagt hast, natürlich. Kleine Sachen, standardisierte Sachen, die ich irgendwo liegen habe, wo ich irgendeinen Prozess dahinter habe, das als OCI-Image bereitzustellen, das dann einfach zu konsumieren, ist auch gut. Da gibt es halt sicherlich, du bist jetzt drüber gestolpert. Wir werden alle drüber stolpern und uns dann freuen, dass es das gibt.
Ja, vor allem freue ich mich darauf, dass diese Workarounds, die man dann zwischendurch gebaut hat oder irgendwie irgendwelche Paths, die man dann doch wieder auf die Nodes tut und da irgendwie durchreicht, das ist ja alles security-mäßig auch alles nicht so geil. Und irgendwelche Initializer-Pods zu bauen, die dann irgendein Volume mit irgendwelchen statischen Daten betanken, das ist alles auch irgendwie nur so Mittel. Und das jetzt einfach loszuwerden, da sehe ich schon Knoten platzen. Das ist echt eine gute Sache.
Was man wieder dazu sagen muss, ist ein Alpha-Feature.
Ja, ja.
Das heißt, benutzt das. Weil jetzt ist der Moment, um Feedback zu geben.
Ja.
Weil wenn das irgendwann mal stable ist, dann kann man kein Feedback mehr geben. Und das ist immer das, was die Leute dann immer denken, oh, ist ein Alpha-Feature, kann ich nicht benutzen. Doch, dafür sind Alpha- und Beta-Features da, dass das ihr stimmt, die benutzt.
Also ich würde auch schon sagen, ich bin jetzt schon so on fire auf dieses Alpha-Feature, das wird definitiv stable.
Daran. Also schon alleine nur dadurch. Das glaube ich. Das glaube ich auch. Kann ich mir aber auch wirklich vorstellen, weil es halt viele Lösungen dann halt oder Probleme bedient, die ja mal aktuell zwar ihre eigene Lösung haben, aber vielleicht die ganze Sache noch ein bisschen vereinfachen.
Mein Lieblingsfeature ist eine Deprecation.
Was denn?
Das finde ich auch gut.
Das Removal von den ganzen Cloud-Providern.
Oh ja.
Das ist irgendwie eine Million Codezeilen, die da irgendwie rausgeflogen sind auf einen Schlag. Und das ist so gut. Das räumt einfach so viel auf, weil du dann einfach diesen ganzen sinnlosen Overhead, den du ja nicht brauchst, weil du hast halt einen in der Regel. Ne? Du hast in einem Kubernetes-Cluster einen Cloud-Provider und musst dann halt nicht irgendwie alle 12.000 noch mitfahren.
Ja, vor allem dieses Konstrukt mit den Entry, also wem das vielleicht gar nicht bekannt ist. Ne? Kubernetes kann ja mit allerhand von verschiedenen Infrastrukturebenen reden und damals, vor langer, langer Weile, hat man einfach gesagt, na gut, dann packt man diese Plugins einfach mit ins Core-Projekt rein. Und das meint es, wenn wir von Entry reden, das ist dann halt mit im Verzeichnisbaum quasi das Projekt so drin. Und dann kommt da, weiß ich nicht, ne VMware, ne AWS, ne Google, ne Alibaba, ne dies, das, jenes, welches und packen da ihre Sachen mit rein und das stelle ich mir vor allem für den Release-Prozess auch mega müßig vor, weil du dann ja eigentlich alles, was du mit dem Core-Projekt shippen möchtest oder was du damit shippst, ja dann auch irgendwie rechtzeitig ihre Updates da rein tun müssen und das ein bisschen zu entkoppeln ist eine mega Sache. Das ist etwas, was jetzt schon, boah, wie lange passiert das schon? Zwei, drei Jahre?
Ja, das ist ein ganz ewiger Prozess gewesen. Ja. Aber die letzten Sachen sind jetzt rausgeflogen.
Ja, also das ist schon.
Jetzt hatte ich noch im Kopf irgendwie, OpenStack ist, glaube ich, so relativ zum Schluss dann halt.
Ja.
Und wir haben fast in jeder News-Folge irgendwie darüber berichtet, dass irgendwas rausgeflogen ist. Genau. Ich finde es auch gut.
Also, und wir haben was, das hat jetzt nichts mit dem Release zu tun, aber es ist noch was anderes passiert.
Was denn?
Letzte Woche? Oder irgendwann letzte oder vorletzte Woche ist der Prowse-Server, der uralt Prowse-Server von Kubernetes, der in Google-Infrastruktur gelaufen ist, ist jetzt einer der irgendwie, es war ein GKI 1.14-Klasse, der immer wieder geupdatet wurde.
Mhm.
Und der wurde jetzt neu aufgebaut in Community-Owned Infrastructure. Das heißt, alle Leute in SIGINFRA haben jetzt Zugriff auf diesen Community-Owned Cluster und er ist nicht mehr irgendwo hinter verschlossenen Türen. Das ist auch ein riesen, riesen Schritt gewesen. Da haben auch ganz, ganz viele Leute gleichzeitig zusammengearbeitet.
Ja, man vergisst halt, dass irgendwie damit diese ganzen Dinge, also das CNCF-Landscape wächst, da sind so viele neue Projekte mit dabei, da ist halt auch eine ganze Menge Infra mit dabei, um allein das vernünftig bereitzustellen und zu machen. Ne? Das ist schon auch sehr, sehr viel an, also ich würde schon sagen, da gibt's auch Legacy-Sachen.
Nein.
Nein, nie.
Nee. Wir sind auch nicht hinterher, dass der Server irgendwie, dass wir die Kubernetes-Version auf eine supportete Version bringen müssen von manchen Servern oder so. Also, wir sind da top of the game.
Was habt ihr noch so in die Liste reingepackt?
Ich habe erstmal, also ich bin ja immer so, ich klapper die dann immer von oben nach unten ab. Die Stables, ich glaube mal, wir können mal auf die Stables kurz zu sprechen kommen. Was jetzt alles Stable ist, ist der Appamore-Support. Das ist, glaube ich, seit eh und je. Und wer schon mal ein CKS gemacht hat, der hat damit auch schon gearbeitet, dass er das dann halt mal da einmassiert hat. Das ist nun Stable. Genau, noch so ein paar Improvements, also hinsichtlich der Ingress-Connectivity bezüglich des Kühlproxys. Also im Grunde ist ja oft da ein Load-Balancing-Prozess halt irgendwie zu da, ne, der halt irgendwie funktioniert und dafür versorgt, dass im Grunde die Verbindungen da terminieren, wo sie halt hingehören. Und da wurde halt viel nochmal reingepackt und das ist jetzt auch stable. Und ich kannte es gar nicht. Also ich wusste es, ich habe es im Beta gar nicht gelesen und in Alpha auch nicht. Persistent Volumes hat irgendwie ein zusätzliches Property, was ich dann halt, also ein Status-Property ist das halt, Last Phase Transition Time ist das. Mhm. Ist, glaube ich, gar nicht so irrelevant, weil du möchtest ja wissen, ob halt so ein, ob die halt in irgendeiner Weise halt in irgendeinen Zustand halt durchfahren. Also einerseits, wie lange brauchst du, ehe es gebunden ist oder, ne? Und das ist da auch reingekommen. Ist jetzt nicht so, dass ich Gänsehaut kriege, aber ist halt gut, ne? Das sind halt so die kleinen Sachen, die dann halt wieder neue Dinge mit aufwerfen, ja. Und das fand ich halt auch ziemlich cool.
Ja, du merkst halt auch an der ganzen Liste, was so stable geht, was von Alpha auf Beta geht, ne, dass halt da eher geschaut wird, dass dieses ganze Projekt halt eher stabil wird. Und das, ja. Beim 1.30er Release war es ja so, dass es das erste Mal ohne Breaking Changes war, seit irgendwie 1.12 oder 1.14. Und ich glaube, das ist halt auch das Wichtige, weil die Leute halt immer noch. Was habe ich letztens wieder gesehen? 1.21er Kubernetes-Cluster, die den nicht abgedatet haben, weil sie gesagt haben, wir haben sonst zu viel, die CPU geht sonst hoch und sie wissen nicht, wie sie weitermachen sollen. Wir haben halt das Problem, dass halt einfach Kubernetes, ne, also Release-Cycle, 3 Releases pro Jahr, Current Version -2 ist irgendwie, ja. Leute haben halt Angst.
Ja,
Sachen ist halt, zu updaten.
Ist keine gute, also ich hätte Angst tatsächlich nicht zu updaten
mittlerweile. Das habe ich auch durchaus gesunden Respekt vor. Sowohl Red Hat als auch SUSE sind jetzt mit dabei, dass sie Long-Term Support dann mit anbieten. Und ich
Google auch. Das ist eine sogar unserer Nachrichten. Wie drop ich hier jetzt gleich mal? GKE hat auch quasi den External Support announced. Quasi.
Ja. Habt ihr Angst vor Long-Term-Support?
Ich habe eine Meinung dazu.
Ja. Hau raus.
Es ist eine witzige Meinung. Also in Amsterdam kam ja irgendwann diese News-Meldung auf, die von wegen, ich glaube, Microsoft war es damals, Microsoft macht jetzt LTS-Kubernetes-Support. Mhm. Diese Meldung kam raus an dem Tag, als der Contributor-Summit stattfand. Du hast auf einmal sehr viele Menschen sehr aufgeregt aufstehen sehen und sich in irgendwelche Zimmer verziehen sehen und dann wurde da drin sehr, sehr laut diskutiert. Und seitdem haben wir bei jedem Contributor Summit immer eine Session, was LTS-Support Kubernetes angeht. Ne? Also wie geht's da weiter? Und die Community ist da, ich glaube, das ist das Topic, was komplett spaltet.
Ja.
Und meine persönliche Meinung ist, don't do LTS. Weil das wird dir immer nur zu, also wenn ich mir die CVEs anschaue, also wenn wir uns jetzt einfach mal nur anschauen, was da irgendwie so an CVEs rauskommt, also der Graph, wie es nach oben geht, was da jedes Jahr rauskommt. Du musst ja im Endeffekt alle Versionen immer wieder patchen. Das heißt, du verlierst einfach so viel Entwicklerkraft in Maintenance, weil du halt das in den alten Versionen auch noch patchen musst. Und dann hast du irgendwie Abhängigkeiten, dann hast du irgendwie eine Go-Version, die dann nicht mit Go-Version A funktioniert, nicht mehr mit Go-Version B. Und das wird einfach, der Rattenschwanz wird einfach viel, viel größer, nur weil die Leute zu viel Angst haben oder zu faul sind. Ich glaube, es ist so eine Kombination aus beiden. irgendwie zu updaten.
Ich glaube, in Deutschland sind halt verschiedene Themen, die da eine Rolle spielen. Du hast halt viele regulierte Bereiche, die halt, oder Bereiche, die in der Art und Weise halt so vorgehen, wie es schon immer passiert ist. Und diese industriellen Bereiche musst du halt irgendwie mitziehen. Das ist, glaube ich, so, dass die Sache. Ich finde LTS, wenn man es, ich glaube, OpenShift ist, glaube ich, mit 2 Jahren halt realistisch. Da sehe ich halt im Grunde, das sehe ich gar nicht so kritisch.
GKE übrigens jetzt auch, ne? Ja, also der GKE-Support ist meiner Versions für 24 Monate. Also
genau, das heißt, aber auch nicht jede, da hast du dann halt die ausgewählten.
Genau, und die Fixed Version.
Und ich glaube, das ist eine gute Sache. Vielleicht sind wir ja irgendwann mal raus, dass wir da, es wird ja sowieso weniger. Ne? Also ich glaube, das ist eine Sache, aber hier jetzt aller LTS OS-Systeme jetzt über 10 Jahre.
Ubuntu 24.
Das skaliert nicht. Das ist halt
bis 2024 irgendwie LTS. Ja. Nee, 2034, ja. Entschuldigung.
Das ist ja da vielleicht sogar okay, aber bei Kubernetes ist es halt schwierig. Da hängt halt viel Entwicklerkraft drin und das Delta, was du da halt produzierst, ist ja immer größer. Also das ist ja irgendwann mal nicht mehr manageable.
Und wir haben eine fallende Contributor-Zahl. Tatsächlich. Also aktive Contributors gehen aktuell nach unten.
Oha. Also für die Zuhörer.
Hast du eine Guess, warum?
Hast du relativ easy. Also die großen Firmen, also Red Hat, Google, Microsoft, haben alle massiv Stellen abgebaut. Vor allen Dingen von den Leuten, die halt im Open Source Bereich drin waren. Mhm. Also das. Und ich meine, unsere Bundesregierung hat ja auch jetzt irgendwie rausgehauen, dass sie jetzt irgendwie Open-Source-Funding reduzieren wieder mal. Das kam irgendwie letzte oder vorletzte Woche, war das irgendwie in den Nachrichten. Also das wird den Leuten halt irgendwann auf die Füße fallen.
Ja, ist schwierig, ne? Also das merkt man gerade, dass es der Weltwirtschaft, das ist ja immer ein Hoch und ein, also das, die Kurve geht immer in unterschiedliche Richtungen, aber merkt schon, finde ich gerade sehr stark, dass da an Stellen gespart wird oder gespart werden muss. Was aber auch ja irgendwie, ich meine, es kann halt nicht ewig so gut gehen, dass immer die eine Firma die andere kauft und wenn man sich dann überlegt, was da für Milliardensummen zum Teil investiert werden, das sind ja alles irgendwie BWLer, die ja wollen, dass in diesem System, in dem wir sind, halt irgendwo positive Zahlen dann da sind und da ist natürlich Personalkosten auch ein Punkt, an dem man halt ja sparen kann. Ne?
Und Open Source kostet ja nichts, habe ich gehört.
Ah, heißer Take.
Also ich mache jetzt mal Werbung, aber das interessiert sowieso niemanden, aber ich habe einen Talk quasi über genau das Thema. So, wie packst du einen Price Tag an Open Source dran? Den habe ich in Salt Lake City auf der KubeCon.
Ja, cool. Ja, das könnte fast schon ein Übergang sein zum Zwischenthema, dass da ja so Richtung Community und Events.
Ja, der Monk in mir sagt jetzt tatsächlich, wir haben da aber noch nicht Beta, Alpha und
nee, das ist richtig, aber wir haben jetzt so eine schöne Überleitung, die Mario hier gebaut hat.
Nein, das ist tatsächlich Community and Events, KubeCon NA in Salt Lake City. Der Mario ist da, wir sind nicht da dieses Jahr.
Richtig, das bin ich sehr traurig.
Haben wir gerade rausgekriegt.
Wie machen wir dann die News-Episode?
Ah jo, da musst du halt nochmal bei uns vorbeikommen.
Ja. Wir haben zugeschaltet aus Salt Lake City unseren Korrespondenten Mario.
Stimmt, ja.
Das können wir so machen. Das ist sehr gut. Ist am 11.11. geht das los mit dem Contributor Summit. Da bist du, spielst natürlich auch eine gewisse Schlüsselrolle.
Ja, ich habe dieses Mal die Ehre bekommen, dass ich als Main Organizer den organisiere. Also ich war
Schmieren heißt das, oder?
In Paris war ich ja Head of Day of Ops und in Salt Lake City bin ich jetzt Head of Contributor Summit.
Ah, cool.
Was macht man da?
Ja, was bedeutet das?
Ich habe jeden Montag Meetings um 18 Uhr. Muss irgendwie dann schauen, dass Communications rausgehen, dass die Registrierung klappt. Wir haben einen eigenen CFP. Wir haben irgendwie, wir müssen uns mit der CNCF abstimmen, mit wer macht irgendwie, wann ist Catering, wie ist der Zeitplan, wer geht in welchen Raum. Haben wir irgendwelche Special Meal Requests? Also generell, eigentlich ist es eine Eventplanung. Das Schöne ist, ich muss mich halt nicht um ein Venue kümmern, weil das übernimmt die CNCF für uns. Aber Stuffing und so weiter müssen wir halt machen. Und wir müssen halt irgendwie schauen, dass alle happy sind. Es wird wieder ein Panel geben mit oder eine Q&A mit der CNCF. Also wo dann Leute von der CNCF da sind und dann können da Fragen gestellt werden. Und genau, das Day of Ops ist halt dann der oder die Person, die macht. also den Tag halt irgendwie Hilfe auf den Badges fehlt, irgendwie ich bin Teilnehmer des Summits. Löst dieses Problem.
Ja. Sehr schön. Das ist eine Aufgabe, die will man haben. Ne?
Wir machen sie ja für die Community.
Ja, das stimmt. Das ist ja, irgendwer muss es ja auch machen. Das ist ja so ein bisschen mal der Punkt.
Genau, also es wird auch immer in der Community organisiert. Ja. Also
ziemlich cool.
Genau. Wenn man da drauf Lust hat, Sig Contrib X Channel in Kubernetes Slack joinen, da wird sowas organisiert.
Das ist halt so ein Punkt, ne? Also man muss nicht unbedingt der magisch, technisch affine Mensch sein, der jetzt hier irgendwie Coach-Zeilen schreibt oder irgendwas, sondern es gibt halt viele Bereiche, die halt, wo man als Contributor auch seinen Mehrwert schaffen kann, die halt gar nichts damit zu tun haben. Ne? Da kann man, ich glaube, da ist man ein bisschen im Gastronomiegewerbe oder sowas aufgehoben, um dann halt so, und das ist ja...
Genau, oder wenn du mal irgendwie ein Meetup oder sowas veranstaltet hast oder so, dann hast du auf jeden Fall schon mal Erfahrung.
Ja, genau. Also an alle Leute aus der Gastronomie, die mithören. Genau. Oder die wen kennen, der also, jemanden kennt, dann...
Ich finde, das ist gar nicht mal... Also mir fallen schon direkt ein paar Leute ein, die einen Quereinstieg aus der Gastronomie gemacht haben. Auch, also wir sind schon... Also seid da mal nicht so...
Das stimmt, ja.
Das, wir haben hier schon einige... Also bin ich mir sicher, dass wir mehr Menschen hier mit bei haben, die vielleicht nicht nur rein aus der IT kommen, sondern sowas auch.
Oder das früher mal woanders gemacht haben, so als Student.
Das stimmt. Nee, das würde ich auch gar nicht. Das wollte ich auch gar nicht so, aber ich wollte jetzt dass die klassischen Gastronomen nicht den Fokus aufs Podcast hören. Das glaube ich.
Vielleicht,
man weiß es ja nicht.
Was dieses Jahr Special ist, der Contributor Summit hat seinen eigenen Tag. Das ist das erste Mal oder seit langem mal wieder so, dass wir quasi einen Tag eher anfangen. Ja. Und das heißt, am Montag geht's los. Witzigerweise ist da, glaube ich, sogar Feiertag in den USA. Also es ist irgendwie sehr wild. Und dann am Dienstag ist dann die Co-Located Events.
Die waren sonst zusammen, ne? Co-Located
und Contributor. Genau, okay. Da war immer das Problem, dass halt sehr viele von den Contributern irgendwie bei den Co-Located Events rumspringen mussten. Ja. Und das wollte man so ein bisschen auseinanderziehen.
Ja. Cool,
genau. Und dann drei Tage KubeCon.
13.11. bis 15.11.
Dann. Bis Ende der Woche.
Bis Ende der Woche, also. Freitag. Also geht Montag los und hört Freitag auf. Ja, das ist immer ganz einfach und ganz gut, weil manchmal ist das ja immer so ein bisschen quer übers Wochenende verteilt gewesen und man wusste gar nicht, wann man wo da.
Und ja, und wenn du dann noch, wie heißt das, wenn du die abgelehnten Talks, die
Rejects,
die dann fängst du am Sonntag schon an und dann ist es schon echt, also so 6 Tage Konferenz, ich glaube danach...
Kann es sein, durch den Mangel drehen.
Ja. Das wird alles immer länger. Backen geht auch 7 Tage. Oder? Das ist einfach so. Die Leute haben halt offensichtlich mehr Kraft und Sitzfleisch. Ja,
wenn ihr euch jetzt denkt, boah, Salt Lake City dieses Jahr noch, weiß ich nicht. Und ihr jetzt aber auch gerade noch die Anmeldung zu den Container Days verpasst habt, dann könnte man vielleicht noch einwerfen, dass es extra für Manufacturing den das ist Container Day Manufacturing.
Der ist in Stuttgart.
Ah.
Das ist dann auch mal was für den süddeutschen Raum, weil wir ja sonst immer irgendwie Berlin war ja Security, Hamburg ist hier.
Ja, Hamburg ist halt.
Ne? Hamburg ist halt Hamburg und diesmal Stuttgart, wird spaßig.
Auf jeden Fall.
Ich bin da.
Ich bin nicht
da. Du bist da.
Ich wollte,
du bist
ich kann
da.
Aber nicht.
8. Oktober war das, oder?
Genau, 8. Oktober.
Ich kann aber nicht. Bin nicht da.
Ach Mensch.
Ja, aber dafür bin ich halt hier diesmal. Also ich habe ja extra, wie gesagt, meinen Urlaub verschoben.
So, und jetzt, wo wir natürlich deinen inneren Monk vorhin so sauer gemacht haben, können wir jetzt vielleicht weitermachen mit den Alpha... Nee, warte mal, wo waren wir?
Beta. Wir jetzt. Dann siehst du so, was passiert nämlich dann. Dann weiß man nicht mehr und dann müssen wir wieder von vorne anfangen. Genau, was haben wir denn in Beta? Beta sind NFTable, Backend für Kubeproxy. Das ist halt, irgendwann ist man dann von IP-Tables da halt weggegangen und dann Richtung NFTables. Achtung, das funktioniert natürlich nicht mit jedem CNI-Provider, der da halt in irgendeiner Weise angebunden werden kann. Aber hier passiert auch einiges. Ansonsten gibt es noch ein paar Änderungen an der Reclaim-Policy für Persistent Volumes, die das ein bisschen, ich sag mal, besser verdrahten und vermeiden, dass es da zu Inkonsistenzen kommt, weil dann halt plötzlich irgendwie das Volume nicht mehr da ist, aber der Claim noch da oder umgekehrt oder wie auch immer. Genau. Ansonsten, ich ratter das jetzt runter, du. Bound Service Account Token Improvements. Da gab es halt auch nochmal so ein bisschen Verbesserungen, was das Binden von Tokens angeht. Auch jetzt im Grunde halt die Bindung an Nodes. Also nicht nur Genau. Dann haben wir noch, das haben wir aber schon mal gesagt, wobei das war der Alpha State Multiple Service CIDRs. Das finde ich interessant, weil ja, manchmal wachsen Cluster vielleicht, das kann halt ein Grund sein, oder man möchte da halt in irgendeiner Weise Unterscheidungen haben, weil man halt bestimmte, ich sag mal, nur bestimmte Netzbereiche dann halt für Overlay oder halt Sonstiges halt vorgehalten hat.
Also man darf halt nicht vergessen, nur weil man heute dazu neigt, viele kleine Cluster zu bauen, gibt es natürlich auch immer noch die Menschen da draußen, die auch sehr große Cluster bauen und das dann separieren und da dann halt auch irgendwie Netzwerkbereiche für unterschiedliche Teile des Clusters bereitstellen zu können. Das ist schon...
Ja.
Oder halt auch vielleicht welche dazu packen zu können. Das könnte ich mir auch als Use Case vorstellen, weil auch so ein Block ist ja irgendwann mal voll.
Ja, und man plant halt, ja. Und dann hat man festgestellt, man hat so niedrig geplant. Also gut, häufig hat man vielleicht nicht das Problem, dass man halt große Überschneidungen hat oder man hat sowieso große Overlay-Netze irgendwo weggepackt, dass man halt einfach dann halt so ein 12er-Netz da reinpackt und das wird wahrscheinlich nicht voll. Aber manchmal ist man da halt auch so ein bisschen...
Also kleinteiliger. Wir haben, also ich kenne das auch bei großen Firmen, die haben immer Probleme, weil da kriegen halt die Abteilungen einfach die Netze nicht her.
Ja.
Weil sie halt sagen, boah, nee, wir brauchen die Netze woanders. Also ihr kriegt da irgendwie so was klitzekleines und dann macht es dann irgendwann Puff.
Ja, das stimmt.
Fies. Und wenn ihr euch denkt, ich habe schon echt so lange von IPv6 gehört und wir haben das immer noch nicht durchgezogen, nimmt das doch mal in die Hand. Mit IPv6 hätten wir dieses ganze Problem gar nicht.
Tatsächlich, in Kubernetes clustern, also für interne, für Overland, so kann ich mir das sehr gut vorstellen.
Also supported ist es, aber es hängt natürlich auch immer noch an der Adoption da draußen. Und ich habe schon so viele Unternehmen gesehen, wo auch heute noch, also ich meine, wir haben 2024, es gibt immer noch Unternehmen, bei denen es kein sauberer Dual-Stack implementiert. Da kann man was machen. Setzt euch da mal für ein. Macht mal, dass wir mehr IPv6 haben. Da müssen wir uns auch nicht mit den Quälereien um IPv4 weiter...
Aber ich kann mir die Adressen nicht merken. Die sind so lang.
Kannst du abkürzen.
Enrico left the chat.
du.
Ja, wäre eine Idee. Da könnte ich das erste Mal dieses Soundboard wirklich nutzen. Dann kann ich sagen hier... Ja.
Sehr schön. Ja, das zu dem. Alpha. Du hast ja schon gesagt, ne? Support Volume, Image Volumes, das hätten wir. Und das Thema Expose Device Health Information through Pod Status. Kann ein gutes Thema sein, weil Pods Ressourcen ja meistens dängeln, wenn der Node weg ist. Wenn ich das darüber halt übertragen kann, dann kann ich halt meine Schlüsse ziehen über den Pod. Einerseits dann halt über die überliegenden Ressourcen wie Deployments und so weiter.
Wobei ist Device dann nicht auch im Sinne gemeint von Devices, die irgendwie auf dem Node damit zur Verfügung stehen? Da muss ich tatsächlich sagen, ich habe gerade auf der SuseCon ist mir Ding zugeflogen. Ich habe vergessen, wie es heißt, aber ich suche das gleich nochmal raus. Da ging es nämlich darum, dass du halt gerade im Edge-Bereich halt auch immer mal irgendwelche USB-Devices rumfliegen hast oder irgendwelche Kameras, die da irgendwo angeschlossen sind. Und das kann halt total spannend sein, diese Sachen mit zusammenzubringen.
Ja, wobei ich auch behaupte, dann zum Beispiel vermutlich auch attached Volumes oder keine Ahnung.
Ja.
Ja, so in die Richtung. Ja, im Allgemeinen, ja, müssen wir mal gucken. Ja, das ist genau... Das kann Devices, ich hatte noch jetzt einen Witz, damit ihr den anderen Jingle auch noch, Devices dann halt, wie es Dings gibt. Geht. Deprecations haben wir eigentlich auch schon alle aufgerufen, allerdings C-Groups Version 1 sind jetzt im Grunde halt im Maintenance-Mode verfügbar. Es gibt irgendwie noch Sicherheitspatches und keine Ahnung in die Richtung, aber da hoffen wir natürlich dann halt irgendwann mal, dass auch jeder entsprechend die V2s dann zugrunde liegend nutzt.
Ja. So, jetzt habe ich es mittlerweile rausgegoogelt. Das Projekt, was ich meine, ist ACRI. A-K-R-I für USB-Devices und Kameras und so Zeugs.
Ach so, die Geschichte.
Mhm. Die Geschichte.
Ja, das kenne ich auch.
So, Mario, wenn wir uns mal so ein Jahr zurückwerfen hier mit den Container Days, da hattest du, glaube ich, einen Talk in Richtung K8S, GPT und AI.
Bist das war
auf
dem in Chicago.
Was?
Ja.
Was?
Ja.
Nein.
Doch, hier habe ich mein Edge-Cluster präsentiert.
Aber du hattest einen Workshop gemacht.
Ich habe einen Workshop gemacht.
Ja. Das war einen Tag später. Ich wollte doch sagen.
War nicht da.
Stimmt.
Stimmt. Also mach doch nicht, dass mein Gehirn denkt, es.
Nee, du hast recht, du hast recht.
So, fährst du weiter auf dem KI-Hype-Train?
Ja, klar.
Gibt's da Neuerungen? Was ist da so los?
Klar, klar. Aber wir haben jetzt festgestellt, dass OpenAI war jetzt irgendwie das falsche Pferd, um draufzusetzen, was man so aus den Nachrichten hört. Denen geht ja irgendwie so das Geld aus, was man so liest. Deswegen eigenes Model. Eigenes Model ist aber zu teuer, weil eigenes Model kostet ja einfach unfassbar viel Geld und die meisten Leute können das nicht bauen. Deswegen nimmt man irgendein Open Model und Google hat die Version 2 von Gemma released und zwar in drei Größen. In 28B, jetzt habe ich die zweite Größe gar nicht mit aufgeschrieben, du. Ich glaube 15 oder so und 2B. Mhm. 2B ist ja wirklich winzig. Dass das Ding halt nicht irgendwie eine Performance hat von einem ChatGPT, ist, glaube ich, jedem klar. Aber die Idee dahinter ist ja, dass du dieses Model nimmst und das Model dann eben entweder mit RAG speist oder halt irgendwie feintunst, also vorher feintunst, also createst dein Dataset und nimmst das und trainierst dann das Model. Und das kannst du ja tatsächlich auch irgendwie relativ sparsam, also relativ, es kommt halt immer auf das Dataset drauf an, machen, aber da kannst du ja zum Beispiel irgendwie Hetzner hat, irgendwie kostet 400 € oder sowas für einen Monat, hast eine relativ gute Node mit ein paar CPU-Kernen und dann kannst du da einfach dein Training drauf laufen lassen. Also das ist schon cool und diese 2B-Dinger, die werden wahrscheinlich dann so Richtung so Mini-Kamera-Devices gehen, auf dem Phone, 8 ist die dritte Größe, 8B. genau, oder weil auf den Google-Phones kannst du ja Gemma 8B laufen lassen. Mhm. Das ist, genau. Ich glaube, die haben mittlerweile auch Gemini, aber da telefonierst du ja immer noch irgendwie nach Hause, um das irgendwie zu haben. Aber du kannst lokal 8B laufen lassen. Und die 2B-Sachen sind dann halt echt für
Hard-Edge-Bereich.
Also das wird dann echt spannend, was man da so mitmachen kann.
Cool.
Ja, das wird.
Ja, was hast du dir noch vorgenommen für die Container Days?
Ich habe 2 Talks.
Thema?
Cloud Native Security. Mhm. Mein Evergreen für dieses Jahr. Ich glaube, das ist jetzt die sechste Mal, dass ich den irgendwie halte. Den habe ich dann nochmal dieses Jahr und dann beerdige ich den so ein bisschen. Und dann halt über Open Source. Also über dieses ganze Open Source Thema. Wie viel wert ist Open Source? So ein Teaser für KubeCon quasi, für den Talk von der KubeCon.
Schon mal einüben.
Sehr cool.
Ja.
Wir haben noch, das dürfen wir nicht vergessen, tatsächlich das Wesentliche, weil wir kriegen hier sogar noch Informationen aus erster Hand. Und die.
Ja, wir haben jetzt bald einen neuen Release für Kubematic. Also wir haben mehrere Sachen released in letzter Zeit. Also wir haben jetzt aber ein Upcoming, so Anfang Oktober, so erste Oktoberwoche wahrscheinlich, zweite Oktoberwoche, wird es einen neuen Kubematic-Release geben. Und da haben wir ein cooles Feature mit drin, nämlich Tinkerbell. Wir haben Tinkerbell integriert.
Endlich Bare Metal Provisioning für alle.
Genau, Bare Metal Provisioning für alle. Das heißt, du hast halt im Endeffekt deine Edge-Node, die du irgendwo stehen hast oder im Zweifel in deinem Rechenzentrum einfach deine Hardware-Kiste, die du automatisiert als Node mit anbinden willst. Und das wird das Ganze eben über Pixie Boot, wird halt das In-Memory-OS drauf gespielt. Dann wird dieses normale OS installiert und dann joint das Ding quasi voll installiert deinen Cluster. Das heißt, du hast ein komplett End-to-End, was natürlich auch so ein bisschen dieses Provider-Thema mit erschlägt. Also wir hatten vorher die SSH-Integration, aber die war ja schon gut, was so nicht supported Provider angeht. Also ich denke da so an Proxmox oder sowas, wenn du einfach per Hand VMs hinstellst. Aber jetzt können wir halt auch wirklich das Blech mit anbinden.
Das ist ziemlich cool.
Also genau.
Gerade für solche Sachen. Also sei es dann Edge, ne? Also hier dieser klassische IoT-Edge, ja, sage ich mal so, und oder halt so abgesetzte Sachen, so in Richtung Cube wird, denke ich halt auch da.
Genau, und ansonsten Support 1.31 und 1.30 Kubernetes, weil wir haben uns ja dieses Jahr eine Version quasi ausgesetzt. Also normalerweise haben wir auch 3 Versionen, die wir releasen, aber dadurch, dass wir halt 2 große Features released haben dieses Jahr, haben wir gesagt, wir machen nur 2 Versionen und deswegen kommt das da eben mit. Genau, Kube-1 hat noch ein neues Release-Update bekommen, also auch 1.31er Support. Wir haben Docker jetzt komplett rausgeschmissen, weil
ja gut,
no more Docker.
Das reicht ja jetzt auch.
Genau, und was neu ist, auch seit
letzter Woche draußen. Unser CubeLB hat jetzt eine Version 1.1.
Darüber hatten wir gesprochen in den Staaten.
Genau, und da ist jetzt Layer 7 Support. Haben wir jetzt drin. Auch in der Community Edition ist der mit drin.
Was nutzt ihr da Schönes? Habt ihr was Eigenes implementiert?
Da stelle ich die falschen Fragen. Ja, stellst du die falschen Fragen. Aber ich glaube, das ist so eine Kombination wieder. Wir machen immer so Kombinationen aus fertigen Projekten und eigenen Sachen. Und wir haben automatisierte DNS-Verwaltung mit drin. Mhm. Wir haben eine Enterprise Edition. Also jetzt gibt's, also es gab vorher schon eine Enterprise Edition, aber jetzt gibt's tatsächlich auch einen Unterschied, also Feature-Unterschied da drin. Das heißt, du kannst nämlich mehrere Gateways pro Mandant benutzen in der Enterprise Edition. Mhm. Und hast eine automatisierte Zertifikatsverwaltung. Das, was niemand machen möchte.
Ich wollte gerade sagen, das wäre so das Nächste. Wenn du schon DNS machst, dann kannst du natürlich auch gleich Cert Manager all the way.
Ja, und dann, das haben wir aber nur in der Enterprise Edition.
Kann ich verstehen.
Ja.
Dann nervt es nämlich am meisten.
Ja. Ja. Genau. Das ist ja immer das, wir wollen ja immer, also ne, wir sagen ja, die Community Edition soll ja was können, ne? Also, aber die Enterprise Features ist halt für die Enterprise-Kunden da. Das heißt, die da halt auch in die Probleme reinlaufen. Genau.
Ja. Wo du vorhin so Tinkerbell gesagt hast, interessiert mich noch, wie automatisch läuft denn das da mit dem Rollout? Muss ich mich persönlich damit Tinkerbell auseinandersetzen oder sage ich dann halt einfach, gehe ich das KKP durch, sage hier, erstell mir ein Cluster, das sind die MAC-Adressen meiner Nodes und dann macht der Dinge und das Tinkerbell wird von euch auch verwaltet und mitdeployed?
Es wird verwaltet und mitdeployed, das müsst ihr euch nicht drum kümmern, aber so ein paar Settings musst du natürlich, weil wir wissen ja nicht, was für ein OS du da drauf laufen lassen
hast. Ja klar, aber das wären dann so Sachen, die gebe ich dann halt einfach im KKP mit und gebe die
MAC-Adressen der Nodes mit. Das managst du alles im KKP.
Ja. Nice.
Das ist so ein, weil das wollen wir ja gar nicht. Also wir wollen ja gar nicht, dass da Menschen irgendwie Sachen tun, weil Menschen tun dann Sachen falsch.
Ja klar, aber ich sag mal, man kann halt ein System Baukasten nehmen und die Dinge gut integrieren oder man schmeißt sie einfach zusammen, ja?
Nee, wir schmeißen Dinge in der Regel nie zusammen. Also wir versuchen es zumindest.
Ja. Hier ist es auch optional, ne? Also hinsichtlich, wenn die mal über Pixie sprechen, dann sind wir ja auch bei DHCP.
Ja.
Da ist es dann halt optional. Einerseits bringt ihr, glaube ich, dann den DHCP mit.
Von Pixie, der hat ja einen eigenen.
Genau, oder ich kann halt auf meinen bestehenden DHCP, also nicht referenzieren.
Du machst halt nur Relay, ne?
Den mache ich einfach Relay, genau. Und dann kann ich darauf, muss dann natürlich dann irgendwie gucken, dass ich dann halt irgendwie den TFTP, wo die Konfiguration liegt, da angebe und dann.
Ich meine, das sind ja generell auch diese Themen. Ich meine, wir hatten letzten Freitag, haben wir uns ja länger über das Thema unterhalten, ne? Was bringt eine Plattform mit, was bringt eine Plattform nicht mit, als es dann darum ging, dass auf einmal...
Wir haben nur geschrieben, aber ich habe eine Schreien hören im Grunde, bei dem, was ich geschrieben habe.
Ja, wenn so von wegen Registry war das Thema, ne? Dass auf einmal die Registry von Google nicht mehr von Google ausgeliefert wurde, sondern von Amazon, weil wir haben Kubernetes-Projekt hat es halt umgezogen und das gleiche Thema hast du halt auch in diesen On-Prem-Installationen. Ja. Also du musst halt trotzdem, also du kannst das Ding schon irgendwie public irgendwo rausziehen, aber vielleicht hast halt deine eigene Registry, wo du die Sachen herbekommst. Genau. Ne? Das ist halt immer dieses Design. Wie baust du es am Ende auf?
Ja, das ist total. Und da braucht man halt ein bisschen Spielraum, weil wir da uns in einem Feld befinden, das halt noch im Aufbau ist. Und jeder, so sehr wir es auch wollen, nicht alle das Gleiche tun.
Ja. So. Ich kaufe jetzt USB-Sticks und gebe die immer mit. Und dann packst du einfach die Binaries drauf.
Das wäre auch eine schöne Idee. Man bestellt hier Unboxing KKP.
Also, es gibt definitiv Firmen, da liefert man Software erstmal so an, bevor man sie so installieren darf.
Ja.
Das ist, ich weiß nicht, ob das schon mal aus. Also, wenigstens keine Disketten mehr. Das ist doch auch was. Ja. Stellt euch mal vor, so ein.
Oh, das wäre witzig.
So ein AI-Modell in. Ja, jeweils, was ist das, 1,45 MB pro Diskette?
Mhm. So 1,44 war es noch,
ja.
Oder die großen, 3, irgendwas, die, weißt schon, die
und 3 Zoll. Die Zip-Drives, das war noch was, oh Gott. Jetzt waren wir vorhin bei der ICQ-Nummer, dann schließen wir jetzt mit ein bisschen Nostalgie noch ab. Zip-Drive,
da hatte ich bis vor kurzem noch für ein Keyboard, für so ein Dings-Keyboard, da hattest du dann halt diese Zip-Disc, wo du dann halt diese ganzen polyphonen Töne draufspielen konntest, hatte ich auch noch.
Ja.
Jetzt hat er gezeigt, dass er alt ist.
Nee, Volkmar ist einfach, der mag auch einfach antike Technik.
Absolut.
Damit gehen auch Grüße raus an Christian, der mag nämlich auch antike ThinkPads und hat sich da eine Sammlung zugelegt. Wem das interessiert, schaut gerne mal im ThinkPad-Museum vorbei. Gibt's, glaube ich, online, ist auch ein Podcast. So,
ja.
Ihr Lieben,
Dann?
Ja.
Sehen wir uns nicht in Salt Lake City?
Nee, aber wir schalten aber dich vielleicht als Korrespondenten dazu.
Ja.
Live von hier.
Ja. Ja, schön war's. Dann, wie gesagt, wenn ihr noch irgendwas ergänzend mit dazu habt und euch genauso darauf freut, auf das 1.31er Release mit den Images als Volume oder Volumes als, nee, umgekehrt, Images als Volumes, dann, ja, lasst uns gerne Kommentare bei, ja, entweder per Mail an podcast.sva.de unter focus.fobs.podigy.io unter Spotify, bei iTunes. Lasst uns da gerne was hören und ansonsten würde ich sagen, suchen wir uns die nächste Person, die wir ins Interview ziehen und hören uns in der nächsten Episode. Bis dann.
Bis dann.
Ciao, ciao.
Ciao, ciao. Tschüss.